Deutschlandfunk. Der Tag.
I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo.
Könnte ich dazu noch mal einen kleinen Beat kriegen, bitte?
I want nothing. I want nothing.
Ja, doch.
I want nothing. 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 I want no quid pro quo.
Donald Trump war gestern sehr bemüht zu versichern, dass es da definitiv überhaupt keinen Handel gab zwischen ihm und der Ukraine. Er hatte sich sogar ein Zettelchen aufgeschrieben für diesen Text, damit er ja nichts Falsches sagt. Um Bilanz zu ziehen in Sachen Anhörung in der Ukraine-Affäre, Stichwort mögliches Impeachment-Verfahren, ist es im Moment noch etwas früh. Die Anhörungen laufen noch. Es gibt noch ein paar sehr spannende Befragungen. Aber wir lassen uns heute mal schildern, was eigentlich die Ukraine zu all dem sagt, also sozusagen der Auslöser des Ganzen. Außerdem sprechen wir über eine Bürgermeisterin aus Sachsen, die gerade für ihre Arbeit ganz massiv von rechts unter Druck gesetzt wird. Und wir blicken voraus auf den CDU-Parteitag. Der Tag am 21. November 2019. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. In den USA laufen derzeit die Befragungen zahlreicher Zeuginnen und Zeugen mit Blick auf ein mögliches Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump. Die Frage, die da geklärt werden soll, hat Donald Trump versucht, die Ukraine dazu zu bringen, gegen den Sohn seines möglichen demokratischen Präsidentschaftskonkurrenten Joe Biden zu ermitteln, wegen Korruption? Und gab es dafür eine Art Kuhhandel? Also, ihr macht das, dann kriegt ihr was. Und wenn es das gab, haben Trumps Offizielle das umgesetzt oder hat Donald Trump selbst das angeordnet? Uff. Gestern hat Gordon Sondland ausgesagt in diesen Befragungen, Botschafter bei der EU, und er habe im Umgang mit der Ukraine auf ausdrückliche Anweisung Trumps und dessen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet, sagt Sondland. Und ja, aus seiner Sicht gab es den Versuch eines Kuhhandels.
Was there a quid pro quo with regard to the requested White House call and the White House meeting? The answer is yes.
Die Demokraten sagen nun, oh, das belastet Donald Trump ganz ordentlich, hier in Form von Adam Schiff, dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses.
There's a lot of new material in your opening statement for us to get through.
Die Republikaner wiederum verweisen darauf, dass keiner der bisherigen Zeugen den Präsidenten ganz persönlich verantwortlich gemacht hat, sondern eben in der Regel Mittelsmänner, eben zum Beispiel Giuliani. Heute gehen diese Anhörungen im Geheimdienstausschuss weiter. Es wird zum Beispiel die frühere Russlandberaterin des Weißen Hauses, Fiona Hill, Aussagen. Das alles, das wirft natürlich auch kein so richtig tolles Licht auf die Ukraine, denn es könnte ja bedeuten, dass die sich als käuflich präsentiert hat. Es war ja ein Telefonat zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, was das Ganze ins Rollen gebracht hat, diese sogenannte Ukraine-Affäre. Wie man jetzt in der Ukraine über diese Affäre diskutiert, das habe ich unseren Korrespondenten Florian Kellermann gefragt.
Ja, es wird einfach möglichst wenig diskutiert. Denn die Ukraine hat Angst vor dem Thema und das zu Recht. Aha. Denn sie will halt immer gute Beziehungen haben, sowohl zu den Demokraten in den USA als auch zu den Republikanern. Denn erstens weiß man nie, wer nächster Präsident wird oder nächste Präsidentin. Und zweitens gibt es ja auch das Parlament, wo die Mehrheiten unterschiedlich sind. Und die sind alle wichtig für die Ukraine. Das heißt, sie arbeiten grundsätzlich mit allen politischen Fraktionen zusammen und wollen sich auf keinen Fall einmischen, diese ganze Impeachment-Geschichte. Den Fehler hat man schon mal ein bisschen gemacht 2016, als es so aussah, als würde auf jeden Fall Hillary Clinton gewinnen. Und den Fehler will man auf keinen Fall wiederholen.
Fürchtet man denn jetzt eigentlich sowas wie einen Image-Schaden für die Ukraine? Weil, wenn man sich das anguckt, wie es in den USA betrachtet wird, die Ukraine wird jetzt ja nicht unbedingt allzu positiv dargestellt.
Ja, genau. Also man hat schon Angst, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Denn ich meine, das Ganze richtet sich zwar gegen Donald Trump, der hier dieses Telefongespräch so gestaltet hat, wie er es gestaltet hat. Aber trotzdem kommt die Ukraine halt in keinem besonders günstigen Kontext vor bei der ganzen Sache. Es geht wieder mal auch unter anderem um Korruption in der Ukraine. Und es geht darum, dass man dieses Land eben unter Druck setzen kann und dass man dieses Land möglicherweise zwingen kann, irgendwie gegen einen politischen Gegner zu ermitteln und so weiter und so fort. Also da bleibt was hängen, fürchten viele in der Ukraine, und zwar sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten, die dann, ja, kann eben leider passieren, Abstand halten ein bisschen zur Ukraine.
Wobei man ja auch sagen muss, Korruption ist ja nun mal auch ein Thema, was mit der Ukraine zu tun hat.
Ja, klar. Nur würden sich die Ukrainer halt wünschen, dass man ab und zu auch mal über andere Dinge spricht. Zum Beispiel eben darüber, wenn man jetzt versucht, die Korruption zu bekämpfen oder wie sich die Ukraine demokratisch entwickelt. Das ist ja doch durchaus aus demokratischer Sicht ein Erfolgsjahr gewesen für die Ukraine mit einem demokratischen Wandel, der stattgefunden hat und der wirklich auch durch den Wählerwillen eben zustande gekommen ist.
Was bedeutet diese ganze Diskussion denn aus deiner Sicht? Du hast eben schon angedeutet, man befürchtet schlechtere Beziehungen, aber sind diese Befürchtungen tatsächlich gerechtfertigt? Könnte das Ganze die Beziehungen ganz massiv verschlechtern?
Ja, ganz massiv glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal spürbar, dass ja der Kontakt eben, der enge Kontakt abgerissen ist. Man hatte ja schon die Befürchtung, als Trump Präsident geworden ist, der sich so ein bisschen pro-russisch gegeben hat, und oh Gott, was wird da aus uns, haben sich die Ukrainer gefragt, aber dann hat er diesen Kurt Volker installiert als Sonderbeauftragten für die Ukraine. Man hatte wieder einen direkten Draht ins Weiße Haus. Und das ist jetzt eben weg. Der Kurt Volker ist zurückgetreten, weil er hier auch mitgespielt hat bei dem Ganzen. Und auch noch der Botschafter im Moment, der US-Botschafter in Kiew, ist in der ganzen Sache verwickelt. Er ist nur Interimsbotschafter, aber trotzdem, er sagt jetzt aus bei den ganzen Impeachment-Anhörungen und belastet Trump. Und ja, wen gibt's jetzt? Gibt's eigentlich niemanden mehr, der hier den Kontakt hält zum ukrainischen Präsidenten.
Das heißt, im Prinzip sind die Verbindungspersonen verloren gegangen.
Ja, genau. Und sind eben auch mittlerweile parteilich belastet in den USA. Also sie werden jetzt sind entweder Republikaner-Leute oder Demokraten-Leute. Und früher waren das eben einfach Berufsdiplomaten, die mit allen gut zusammengearbeitet haben.
Jetzt in den Anhörungen diese Woche ging es ganz massiv um das Quid pro Quo. Also dass sozusagen ein Handel stattgefunden hat oder ein Austausch von Gefallen zwischen der Seite Donald Trump und auch der Ukraine. Auch wenn Donald Trump das alles bestreitet, wenn man auf die ukrainische Seite guckt und sich dieses Quid pro Quo nochmal vor Augen führt, was hat denn die Ukraine theoretisch oder vielleicht auch praktisch bekommen von den USA?
Ja, zunächst mal muss man ja sagen, es ist quasi nicht zu dem Quid pro Quo gekommen, denn die Ukraine hat ja diesen Schmutz gegen Joe Biden nicht geliefert. Also Zelensky hat zwar versprochen bei dem Telefonat, aber er hat dann nicht gehandelt letztendlich. Was sie bekommen sollte und letztendlich jetzt dann doch auch bekommen hat, ist eben die Militärhilfe. Diese 400 Millionen US-Dollar, die Trump zunächst eingefroren hatte, die das Parlament schon genehmigt hatte, die sind im September tatsächlich ausbezahlt worden. Die Ukraine kann damit Waffen kaufen, unter anderem auch weitere Raketen, so Anti-Panzerraketen, ganz moderne, von denen sie schon im Jahr 2018 210 Stück bekommen hat.
Also im Prinzip hat Zelensky was bekommen, ohne was dafür liefern zu müssen. Das ist ja auch ganz praktisch. Was heißt denn eigentlich diese ganze Affäre, nenne ich das jetzt mal, für ihn als Person? Er ist ja auch noch relativ neu im Amt. Macht das irgendwas mit ihm oder perlt das total an ihm ab?
Nee, auf keinen Fall. Also man hat ja auch gesehen, wenn man dieses Telefongespräch anschaut mit Trump, wo wir das Stenogramm mittlerweile kennen, wie nervös er da war. Also wie er versucht hat, Trump Honig ums Maul zu schmieren, um irgendwie mit ihm besser ins Gespräch zu kommen. Ich denke schon, dass das Ganze auch einen psychologischen Effekt für ihn hat, denn damit ist jetzt erstmal auch ein großer Bündnispartner der Ukraine ja nicht weggebrochen, aber doch irgendwie fragwürdiger geworden. Das heißt, er wird jetzt auf jeden Fall vorsichtiger mit den USA umgehen, dreimal sich überlegen, was er da sagt. Und ich glaube auch, dass er da sehr gewachsen ist als Politiker, denn das war sicherlich eine einschneidende Erfahrung für ihn.
Wie würdest du denn insgesamt so bisher einschätzen, was er gemacht hat im Amt?
Ja, das kann man quasi von zwei Seiten sehen. Also er hat wirklich Dinge angestoßen, Reformen angestoßen, die dringend notwendig sind. Das heißt, das ist zum Beispiel die Bodenreform, das ist jetzt beschlossen worden im Parlament, dass also Ackerland frei verkauft werden kann im nächsten Jahr, und auch Dinge beschlossen, die die Korruption bekämpfen. Also er hat Lücken geschlossen, die der Präsident, sein Vorgänger, der Präsident Poroschenko, absichtlich gelassen hat. Allerdings bei der Auswahl seines Personals bei Zelensky, da muss man sagen, da hat er eben auch Leute drin, die aus einer finsteren Zeit stammen, als die Ukraine ein ganz korrupter Staat war.
Wir gucken jetzt nach Arnsdorf in Sachsen. Ein Ort, der 2016 in die Schlagzeilen geraten ist, durch die Aktion einer Bürgerwehr. Die Bürgermeisterin hat sich damals dagegen gestellt und wird seitdem angefeindet. Ein Fall, der zeigt, wie LokalpolitikerInnen von rechts unter Druck geraten können. Martina Angermann wird seitdem nämlich gemobbt und bedroht, also seit mehreren Jahren. Das hat Auswirkungen auf ihre politische Arbeit, die jetzt spürbar werden. Bastian Brandau ist unser Korrespondent in Sachsen. Bastian, was genau war da 2016 eigentlich nochmal passiert?
Viele erinnern sich vielleicht noch an dieses Video. Vier Männer zerren einen Mann mit Gewalt aus einem Supermarkt, der da irgendwie für Unruhe gesorgt hatte, schlagen auf ihn ein. Das sieht man in diesem Video, was man nicht mehr sieht, wie sie ihn mit Kabelbindern vor diesem Supermarkt an einen Baum fesseln, im Stile einer Bürgerwehr. Und so findet ihn die Polizei, diesen Mann. Er war Patient der psychiatrischen Klinik in Arnsdorf. Und die Polizei nimmt nicht mal die Personalien auf. Musste man auch nicht in diesem kleinen Dorf. Da war sowieso klar, wer diese Personen waren. Die haben das auch gar nicht verheimlicht. Und einer saß eben damals für die CDU im Gemeinderat, ist inzwischen zur AfD gewechselt. Das war die Gemengelage. Es gab viele Reaktionen auch von Bundespolitikern. Das wurde unterschiedlich bewertet, zum Beispiel von den Grünen, Linken und SPD scharf verurteilt und eben auch von der Bürgermeisterin von Martina Angermann von der SPD. Bei der CDU war man hier in Sachsen etwas unentschieden. Da war ja auch ein CDU-Mann dabei gewesen. Aber im extrem rechten Lager, da war man sich ziemlich sicher, zum Beispiel bei der AfD, da ist von Anfang an von Zivilcourage die Rede gewesen. Es wurden Filme gedreht über diese vermeintlichen Helden von Arnsdorf, die sich auch als solche bei Pegida haben feiern lassen. Und dann kam es später, 2017, zum Prozess wegen Freiheitsberaubung in Kamenz am Amtsgericht. Der wurde am ersten Tag eingestellt, im April war das, wegen geringer Schuld und fehlendem Interesse. Das war fast absurd, denn dieser kleine Gerichtssaal, der platzte aus allen Nähten, da konnten längst nicht alle rein. Zumindest das mediale Interesse war sehr groß. Mhm. Und gleichzeitig war es eindrücklich, wie dieser Prozess für Proteste der rechten Szene ausgenutzt wird. Die hat dort schon massiv Präsenz gezeigt. Und dieser psychisch kranke Mann aus dem Irak, der war vorher erfroren gefunden worden im Wald, einige Tage, bevor dieser Prozess losgegangen ist.
Wieso ist jetzt Martina Angermann in den Fokus von Beleidigung und Hass geraten?
Sie ist ja nicht erst jetzt in den Fokus geraten, sondern so wie sie es auch sogar geschildert hat, schon vor diesem Vorfall im Wahlkampf 2015, als sie eben wieder Bürgermeisterin wurde, da sei sie im Internet massiv beschimpft worden von einem Mann, der der Reichsbürgerszene zugeordnet wurde, der eben gegen sie und gegen die Gemeinde gewettert hat und den Gegenkandidaten, diesen CDU-Mann, wir erinnern uns, der auch bei der Fesselung dabei war, unterstützt habe. Und sie hat sich eben danach sehr eindeutig positioniert, hat diese Tat scharf verurteilt, dieses Fesseln eines psychisch erkrankten Mannes. Sie hat gesagt, Zitat, ich habe in dem Video viel Gewalt gesehen, für mich war das keine Zivilcourage, sondern Selbstjustiz. Und dann schildert sie, danach sei es so richtig losgegangen mit den Hassmails, mit den Bedrohungen. Das kam aus allen Richtungen, aber eben auch von Menschen aus der Region, die sie teilweise persönlich kennt. Sie sei sich zwischenzeitlich vorkommen wie eine Zielscheibe, habe sich zum Beispiel abends im Rathaus bei der Arbeit einfach nicht mehr sicher gefühlt.
Was hat das insgesamt mit ihr gemacht?
Es hat, so muss man es sagen, es hat sie zermürbt und krank gemacht, es hat sie ans Ende ihrer Kräfte gebracht. Sie ist seit einigen Monaten krankgeschrieben, seit Februar. Auch das hat sie im Oktober mit der Taz öffentlich ausgesprochen. Burnout diagnostiziert, sie kann ihre Amtsgeschäfte derzeit nicht führen. Ob sie zurückkehrt, wird ein Amtsarzt entscheiden. Sie sagt in dem Interview im Oktober, sie würde gern zurückkommen, müsse aber eben auch an sich und ihre Familie denken. Denn auch die Familie war Teil der Bedrohung sozusagen.
Und sie ist ja auch nicht die Einzige, die da in den Fokus geraten ist. Andere Politiker haben Arnsdorf ja tatsächlich auch verlassen.
Es gibt den Fall eines ehemaligen Gemeinderats aus Arnsdorf, Sven Scheidemantel, erst bei den Linken, dann bei der SPD. Mit dem hatte ich tatsächlich auch mehrfach schon vor diesem Vorfall in Arnsdorf über die Bedrohung gegen ihn gesprochen. Er hat mir ganz plastisch gezeigt, wie er zum Beispiel seine Radmuttern jedes Mal testet, bevor er losfährt in manchen Gegenden, weil es eben vorgekommen war, dass die gelockert wurden. Er ist bedroht worden, auch auf einem Supermarktparkplatz überfallen und hat sich dann irgendwann entschlossen, aus Arnsdorf wegzuziehen, in die anonyme Großstadt und so eben sein Gemeinderatsmandat aufgegeben. Solche Geschichten gibt es tatsächlich auch aus anderen Regionen in Sachsen. Das geht eben vom Gemeinderat, aber auch bis zu Ministern und Oberbürgermeistern. Auch größere Städte werden bedroht. Der SPD-Chef Martin Dulich, der hat das zuletzt nochmal öffentlich gemacht, dass zum Beispiel die Nachbildung einer Waffe an seine Familie gesendet wurde. Und er hat eben gesagt, er macht das auch öffentlich, weil er als Minister ja irgendwie geschützt wird mit Personenschutz und auch ein Oberbürgermeister irgendwie. Aber je kleiner eben diese Einheit, desto problematischer ist dann auch die Sicherheitssituation der einzelnen Personen.
Bei mir ploppen da ehrlicherweise prompt irgendwie Gedanken an Walter Lübcke auf, der ja auch bedroht worden ist und dann letztlich getötet worden ist. Gibt es denn auch jetzt im Fall Martina Angermann irgendwie Hilfe, Unterstützung auch aus der Dorfgemeinschaft selber?
Ja, wahrscheinlich hat der Fall Lübcke, der Fall Angermann sozusagen oder der Fall Arnsdorf liegt ja weit zurück. Der hat da vielleicht nochmal was geändert und so wie sie es schildert, klar, es gibt die Polizei, da kann man dann hingehen. Auch den Staatsschuss, wenn die Bedrohung konkret wird, da hatte sie dann Telefonnummern von irgendwelchen Polizisten. Aber da berichten eben die Kommunalpolitiker sehr Unterschiedliches. Viele haben den Eindruck, dass die Ermittlungen da oft im Sande verlaufen, dass sie eingestellt werden, dass die Bedrohungen auch lange nicht ernst genommen wurden, ja, vielleicht sogar bis zum Fall Walter Lübcke. Und ja, auch Martina Angermann hat das in der Tageszeitung so geschildert, dass sie da eben zum Beispiel der Kollegin vier Vorgänge gezeigt hat, die wurden alle angezeigt, Verleumdung und Bedrohung, alle Verfahren eingestellt oder sie habe nie eine Antwort von Polizei oder Staatsanwaltschaft erhalten. Und auch der Ex-Gemeinderat Sven Scheidemann sagt, er habe teilweise aus der Zeitung erfahren, dass ein Verfahren, was er angestrengt hatte, eingestellt wurde. Ja, und dieser Mord an Walter Lübcke, der hat eben nochmal deutlich gemacht, dass es eben Menschen gibt, die vor der Drohung zur Tat tatsächlich schreiten.
Und nach all dem, was du jetzt so geschildert hast, das ist also tatsächlich, Angermann ist hier kein Einzelfall, sondern das passiert einfach nahezu flächendeckend, dass Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker sich da Drohungen und ehrlicherweise auch, ja, der Angst um ihr Leben ausgesetzt sehen müssen?
Ja, also flächendeckend ist vielleicht auch etwas zu viel gesagt, aber es passiert auf jeden Fall punktuell. Es gibt Schwerpunkte. Wir erinnern uns an die Fälle in Freital, wo es ja auch einen Sprengstoffanschlag gab auf das Auto eines linken Stadtrats. Auch der ist dann zum Beispiel weggezogen später, weil er gesagt hat, ich halte das hier nicht mehr auf. Auch eine Grünpolitikerin in Freital oder in Zittau jetzt im Sommer gab es einen Sprengstoffanschlag auf die Wohnung einer linken Politikerin. Also das gibt es immer wieder in einigen Gegenden. Diese Angst kennen viele und ja auch Oberbürgermeister, die machen das eben oft öffentlich. Der Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, die Oberbürgermeisterin von Zwickau, Pia Findheiß, auch sie ist bedroht worden. Also das gibt es durchaus in vielen Regionen. Ich würde nicht von Flächendeckend sprechen, aber diese Angst ist einfach da und das ist natürlich auch ein Problem, was immer mitschwingt, weil wenn diese Angst da ist, dann ist es natürlich auch schwer, andere Leute davon zu überzeugen, sich zu engagieren, weil die dann mitkriegen, was das eben auch mit sich bringen kann.
Und ich stelle mir das gerade insbesondere in den kleineren Orten total schwierig vor. Du hast es ja eingangs gesagt, dieser Vorfall da in Arnsdorf, die vier Männer, die sich als Bürgerwehr aufgespielt haben, da kennt eigentlich jeder jeden im Lokalen und dann wird es wahrscheinlich nochmal umso schwieriger, wenn man sich als verantwortliche Person solchen Drohungen ausgesetzt fühlt, jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zu einer großen Stadt wie eben Leipzig.
Also das zum Beispiel hat Sven Scheidemann so geschildert, der hat da vorher eben im Ländlichen gewohnt, auch aus Überzeugung, aber er hat eben gesagt, das war mir zu gefährlich, weil ich das nicht so in Kontrolle habe und hier in Dresden, wo wir uns damals auch verabredet hatten zum Interview, da fühle er sich sicher, das ist ein Gefühl der Sicherheit einfach genau, weil auch was immer mitschwingt hier, dass die nächste Polizeistation eben in Arnsdorf sehr weit entfernt ist, untersucht man dann im Zweifelsfall eben eher die Anonymität der Großstadt, als sich dieser Sicherheitssituation in Arnsdorf auszusetzen, wie es Sven Scheidemann gemacht hat. Aber ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich eins für die Demokratie, wenn eben Leute davon abgeschreckt werden, sich politisch überhaupt erstmal zu positionieren. Da fängt es ja schon mit an. Aber dann im nächsten Schritt so ein Mandat zu übernehmen, weil sie eben merken, oh je, das kann tatsächlich mit sich bringen, dass ich bedroht werde, dass meine Familie bedroht würde, dass mein Leben ja tatsächlich ein Stück weit zur Hölle werden kann. Ja,
und dann stellt sich irgendwann natürlich auch die Frage, wer sich am Ende überhaupt noch für solche Ämter zur Verfügung stellt. Danke dir, Bastian, für diese Eindrücke. In Leipzig beginnt morgen am Freitag der Parteitag der CDU. Und ich muss gestehen, ja, wir hier in der Redaktion, wir fiebern diesem Termin durchaus ein bisschen entgegen, seit Wochen, denn es könnte ordentlich spannend werden. Ähnlich wie bei der SPD in knapp 2 Wochen, wenn auch ein bisschen anders gelagert. Warum? Erstens, weil die CDU nach wie vor die Partei mit den meisten Wählerinnen und Wählern ist, größte Fraktion im Bundestag, also generell schon mal wichtig, was bei dieser Partei passiert. Und dann, ja, dann ist da ja auch noch diese nicht ganz gestellte, aber auch nicht ganz beantwortete Frage der Führung, weshalb dieser Parteitag eben unter ganz besonderer Beobachtung steht, meint auch Katharina Hamberger, die für uns als Berichterstatterin dabei sein wird.
Ja, natürlich steht der unter besonderer Beobachtung. Es ist ja auch der erste Parteitag von Annegret Kramp-Karrenbauer, der erste Parteitag auch von ihrem Generalsekretär Paul Ziemiak. Und dann haben wir ja die Situation, dass kein Parteitag wird, von dem man, und jetzt sage ich mal ein Wort, das aus meinem Dialekt kommt, aus dem Bayerischen, eine Gmade Wiesen ist. Also etwas, was von vornherein schon, wo man weiß, es läuft. Ja? Sondern da gibt es durchaus einige Fallstricke und viele Dinge, die beobachtet werden.
Dann gehen wir die vielleicht der Reihe nach durch. Wollen wir mit Personalquerelen anfangen?
Ja.
Ich meine, das ist ja das, wo eigentlich alle drauf gucken.
Das,
ne?
Über das die Parteispitze nicht sprechen möchte.
Worüber aber alle anderen sprechen
ganz genau.
Möchten. Also wir neugierigen JournalistInnen. Ich meine, Annegret Kramp-Karrenbauer hat Friedrich Merz ja im Prinzip herausgefordert. Sie hat gesagt, wer gegen sie antreten möchte, der möge auf diesem Parteitag sprechen. Wird er das tun?
Friedrich Merz wird auf jeden Fall sprechen, aber in der Aussprache. Und ich denke nicht, dass ein gegen sie antreten, dass das wird, sondern er hat ja schon angekündigt, das wird zu sehr hochgespielt. Er wird sich da ganz normal an der üblichen Aussprache beteiligen. Aber es wird sicher auch den ein oder anderen geben, der seine Begeisterung für Friedrich Merz zum Ausdruck bringen wird. Und da wird es dann gefährlich, wenn das nämlich zu stark wird und vielleicht ihm mehr Begeisterung entgegenschlägt, als es das Kramp-Karrenbauer tut. Dann kriegt natürlich zum Beispiel so ein Urwahlantrag, der ja auch noch kommt, also ein Urwahlantrag über die Kanzlerkandidatur, mehr Schwung.
Begeisterung ist, finde ich, so ein Stichwort, auf dem ich schon seit Wochen rumdenke. Weil Friedrich Merz scheint ja irgendwie in der Lage zu sein, bestimmte Leute von sich zu begeistern. Mir fällt aber auf Anhieb ehrlich gesagt niemand ein, den Annegret Kramp-Karrenbauer so richtig begeistert.
Ja, das hat ein bisschen nachgelassen, sagen wir mal so. Also sie hat ja nach ihrer oder vor ihrer Wahl als Parteichefin durchaus viele Leute gehabt, die sie gut finden. Auch die Frauenunion zum Beispiel, starke Unterstützerinnen dort. Dann auch aus dem Merkel-Lager einige, die sie unterstützt haben, und sie hat mit ihrer Rede beim letzten Parteitag durchaus die Leute mitgerissen. Mhm. Also das war besser als eben die Rede von Friedrich Merz. Das hat über das letzte Jahr etwas nachgelassen. Einfach weil sie in Teilen auch einen Fehler gemacht hat, die sie mittlerweile wohl auch selbst eingesteht. Und ist natürlich auch so, wenn man ein Amt hat, ist das mit Erwartungen verbunden. Also wir wissen jetzt nicht, wie es andersrum wäre, wenn zum Beispiel Friedrich Merz gewonnen hätte, ob dann die Begeisterung noch so groß wäre, denn er ist ja zum Großteil auch Projektionsfläche.
Man wird dann ja auch schnell verschlissen. Wir sind jetzt ein bisschen später in das Gespräch gestartet. Ich sag mal eben noch Irene im Schaltraum Bescheid, dass sie die Leitung ein bisschen länger macht. Nicht, dass wir gleich getrennt werden.
Ja, bitte.
Warte mal ganz kurz. Irene, machst du die Leitung ins HSS dann bitte noch mal 5 Minuten länger? Danke dir. Du hast ja gerade die Frauenunion schon angesprochen. Und da kommen wir jetzt zu so einem Punkt, der so ein bisschen sowohl Sachthema als auch Machtfrage ist. Die Beteiligung von Frauen. Inzwischen ist ja auch bei der CDU eine Diskussion darüber entbrannt, wie man Frauen stärker beteiligen kann. Die Frauenunion möchte das. Hat jetzt kein besonders ambitioniertes Ziel, aber immerhin ein Ziel. Nämlich, dass mindestens 1/3 der Parteipositionen künftig mit Frauen besetzt werden sollen. Ich habe aber den Eindruck, dieses Thema, das ist sehr, sehr vielen sehr, sehr unangenehm. Gibt ja auch einige, die wollen das auf dem Parteitag gar nicht unbedingt besprechen. Wieso ist da dieses Gefühl von, wir wollen uns da nicht mit auseinandersetzen?
Also ich glaube, dass man sich auf diesem Parteitag jetzt nicht damit auseinandersetzen will, weil die Gefahr sehr groß ist, dass das Ganze abgelehnt wird und das dann als Niederlage von Kramp-Karrenbauer mit nach Hause gehen würde. Also das hat man ja auch beim Parteitag von der CSU gesehen. Da sollte die Quote erweitert werden. Die haben ja schon eine feste Quote in Teilen. Und da ist sozusagen ein Teil dieser Erweiterung ist der Parteiführung um die Ohren gehauen worden. Und zwar von der Jungen Union, aber auch, also von Männern der Jungen Union, aber es gab auch durchaus Frauen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Vor allem junge Frauen, die gesagt haben, ich möchte das nicht, ich möchte keine Quotenfrau sein. Ältere Frauen, die gesagt haben, ja, so war ich früher auch mal, aber jetzt sehe ich das anders, weil ich gemerkt habe, dass es nicht einfach ist. Und sowas befürchtet man eben beim CDU-Parteitag auch, dass es eben da noch keine Bereitschaft gibt und die Diskussion eben zu so einer Art Ventil vielleicht auch wird. Und deswegen hat die Parteispitze zumindest jetzt gesagt, na ja, dann lass uns das Ganze doch mal in eine Kommission geben, wo wir dann eine Satzungsänderung erarbeiten und das diskutieren und dann bringen wir das Ganze im nächsten Jahr ein. Also man versucht es eben so ein bisschen zu verschieben, ist aber die Frage, ob die Frauenunion das tatsächlich auch mitmacht.
Kleiner Arbeitskreis, also glaubst du denn, dass sie das mitmachen werden?
Im Moment sieht es tatsächlich noch so aus. Also ist auch die Frage, ob man riskieren möchte, möchte, dass man eben Kramp-Karrenbauer damit anschießt, dass man eben die Gefahr hat, dass sie dann noch weiter geschwächt ist in der Partei und ob man das möchte. Die Frauenunion gilt ja eben als Unterstützerin von Kramp-Karrenbauer, die ja selber über sich auch sagt, ich bin auch eine Quotenfrau. Und das Risiko ist die Frage, ob man das eingehen will, aber so ganz ausgeschlossen ist es noch nicht.
Also auch wieder eine Machtfrage. Eigentlich ist es ja ein Parteitag, der sich mit Themen auseinandersetzen soll. Was steht denn da auf der Liste?
Also es sind 270 Anträge. Oh. Das ist sehr viel.
Die schaffen wir jetzt nicht alle.
Die schaffen wir jetzt alle nicht. Es gibt aber einige, wo durchaus Zündstoff drin ist. Mhm. Da ist zum Beispiel der zur Urwahl des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin. Da gibt es mehrere Anträge. Der wohl bekannteste ist dann der Jungen Union, die sich dafür einsetzt. Da wird die Parteispitze sagen, das wollen wir nicht. Hat sich schon auch dagegen ausgesprochen. Unter anderem die CSU hat sich übrigens auch dagegen ausgesprochen. Also selbst wenn die CDU zustimmt, wird das noch schwierig, weil man ja einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten, Kanzlerkandidatin finden will. Da ist interessant, wie die Debatte wird. Vielleicht schafft man es ja auch, das Ganze einfach abzubiegen und so ein bisschen unter ferner Liefen laufen zu lassen. Dann gibt es noch zwei Initiativanträge, die recht interessant werden könnten. Das eine ist ein Antrag auch der Jungen Union und der Mittelstandsunion. Zum Thema Grundrente. Ach. Die sind nicht einverstanden mit dem Grundrentenkompromiss der Großen Koalition, verlangen jetzt eben sehr scharf, dass man da alles einhält, was da drin steht. Und so wie es formuliert ist, so wie es quasi die Junge Union und die Mittelstandsunion formulieren, wäre es so, dass man es vielleicht gar nicht schaffen würde, diese Grundrente einzuführen bis 2021 und dass die Hürden sehr hoch wären. Und das wäre dann natürlich schwierig, wenn der Parteitag das der Parteivorsitzenden, die ja auch Kabinettsmitglied ist, um die Ohren hauen wird. Und Huawei ist ein weiterer Antrag oder beziehungsweise der 5G-Ausbau ist auch ein Initiativantrag. Da geht es darum, dass man mehr Mitspracherecht für den Bundestag möchte, weil man eben befürchtet, dass durch diesen chinesischen Konzern Huawei Sicherheitsprobleme, wenn der einsteigt in den 5G-Ausbau, dass da Sicherheitsprobleme mitkommen.
Mhm. Zum Abschluss eine Frage noch nach einer Person, von der man eigentlich erwarten würde, dass sie dabei ist, aber inzwischen mit Blick auf die Partei nicht mehr so richtig viel hört. Angela Merkel, die ist schon aber auch da, ne?
Sie ist da, sie wird sogar sprechen. Sie wird am Anfang ein Grußwort halten. Es ist aber eher davon auszugehen, dass sie sich wahrscheinlich für den Rest des Parteitages dann zurückhalten wird, obwohl ja, muss man sagen, einige dieser Anträge auch so in ihre Richtung gehen und auch das Gegrummel in der Partei, also im Sinne von, wir sind in den letzten Jahren, hatten wir keine Inhalte mehr und wir sind irgendwie nicht mehr abgrenzbar oder nicht mehr zu erkennen und das muss sich ändern, wir brauchen eben wieder klare Inhalte, das geht ja alles so in ihre Richtung. Auch der Antrag Huawei, da fühlen sich eben die Bundestagsabgeordneten unter anderem von ihr auch übergangen. Also das richtet sich an sie, aber ist die Frage, ob sie dazu was sagt.
Ein Parteitag, auf dem also definitiv ein bisschen gestritten wird. Ich bin sehr gespannt und wünsche dir viel Spaß.
Danke.
Der Tag am 21. November 2019, das war's für heute. Fragen, Feedback und alles, was Sie loswerden möchten, wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.
I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo.